Stell dir vor, du liegst auf der Intensivstation.
Mhm. Schreckliche Vorstellung.
Absolut. Also wirklich angeschlossen an unzählige Schläuche, Monitore piepen, die Ärzte sind total angespannt. Es steht wirklich auf Messerschneide.
Ja.
Du bist physisch am absoluten Tiefpunkt angelangt. Und was ist in genau diesem Moment deine größte, deine alles überlagernde Sorge?
Wahrscheinlich, ob ich das Ganze überlebe.
Eben, das denkt man. Aber in unserem Szenario heute ist deine größte Sorge, dass deine Familie zu Hause sich wegen dir stresst.
Krass.
Ja, dass sie wegen deines Zustands nachts nicht schlafen können. Das klingt doch unmöglich, oder? Also vielleicht sogar ein bisschen absurd.
Es klingt extrem, ja.
Aber genau diese fast schon unheimliche Ebene von Selbstlosigkeit, die schauen wir uns heute an. Willkommen zu unserer heutigen detaillierten Analyse.
Schön, dass ihr, oder besser gesagt, dass du, der uns gerade zuhört, dabei bist.
Genau. Wir begeben uns heute auf eine gemeinsame Reise. Direkt in das Herz dessen, was trockene theologische Theorie in echte, ungeschminkte Transformation verwandelt.
Und dafür haben wir heute eine außergewöhnlich, also wirklich dichte Diskussionsgrundlage. Wir stützen uns nämlich auf die detaillierten Notizen von Dr. Matthew S. Harmon.
Mhm.
Speziell aus seiner 9. Session über den Philipperbrief. Wir fokussieren uns da auf das 2. Kapitel, so die Verse 19 bis 30.
Ja.
Sein Thema lautet, lass mich kurz schauen, Beispiele für eine christusähnliche Denkweise, Teil 1, Paulus Mitarbeiter.
Und unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, einer ganz bestimmten Frage auf den Grund zu gehen. Nämlich, warum brauchen selbst die höchsten, brillantesten theologischen Konzepte greifbare, naja, fehlerhafte menschliche Vorbilder?
Absolut zentrale Frage.
Wir werden uns zwei völlig unterschiedliche Mitarbeiter des Apostels Paulus ansehen. Also Timotheus und Epaphroditus.
Mhm, zwei sehr spannende Charaktere.
Und dabei extrahieren wir, was ihre extremen Lebensgeschichten über echtes Mentoring, über massive Lebensrisiken und eben, ja, über diese eben erwähnte radikale Selbstlosigkeit lehren. Okay, lass uns das mal aufdröseln.
Sehr gerne. Also um überhaupt zu greifen, warum diese beiden Männer hier so prominent erwähnt werden, müssen wir kurz verstehen, in was für eine Situation Paulus da überhaupt gerade hineinspricht.
Ja, Kontext ist ja immer King.
Genau. Unmittelbar davor, also in den Versen 12 bis 18, fordert er die Philipper auf, an ihrer eigenen Rettung mit Furcht und Zittern zu arbeiten.
Klingt intensiv.
Das ist es auch. Und Dr. Harmon betont hier sehr deutlich, dass das kein Solo-Projekt ist. Es geht absolut nicht darum, sich aus eigener Kraft, also sich an den eigenen Haaren aus dem moralischen Sumpf zu ziehen.
Gott sei Dank, das würde eh nicht klappen.
Richtig. Es geht vielmehr darum, aktiv die Mittel der Gnade zu nutzen, die Gott zur Verfügung stellt. Wohl wissend, und das ist wichtig, dass letztlich Gott selbst das Wollen und das Vollbringen bewirkt.
Und Paulus nutzte ja auch ziemlich harte Bilder, oder? Ich meine, er warnt die Gemeinde ausdrücklich davor, in dieselbe Falle zu tappen wie das alte Israel damals in der Wüste.
Ja, genau. Kein Murren.
Kein ständiges Beschweren, wenn es unbequem wird. Er fordert sie auf, genau da gehorsam zu sein, wo historische Vorbilder, naja, sagen wir es wie es ist, kolossal versagt haben.
Mhm. Er nimmt da kein Blatt vor den Mund.
Er geht ja sogar so weit, sein eigenes Leben und seine sehr reale, drohende Hinrichtung im römischen Gefängnis als ein Trankopfer zu beschreiben, das über dem Opfer ihres Glaubens ausgegossen wird.
Ja, das ist eine starke Metapher.
Ganz ehrlich, wenn ich das lese, fühlt sich das an wie eine extrem einschüchternde, fast schon erdrückende Theorie.
Das ist ein sehr legitimes Gefühl. Und Paulus ist sich dieser Schwere auch vollkommen bewusst. Er hat ja in den Versen direkt davor Christus selbst als das ultimative, vollkommene Beispiel für Demut und Gehorsam beschrieben.
Der Endgegner quasi, also im positiven Sinn.
Genau. Christus ist der absolute, makellose Maßstab. Aber Paulus weiß eben auch, wie die menschliche Psyche funktioniert, weißt du?
Mhm.
Wenn wir nur dieses perfekte, göttliche Ideal vor Augen haben, kapitulieren wir schnell. Wir denken dann halt, naja, er war der Sohn Gottes, natürlich konnte er das.
Klar, der hat leicht reden.
Richtig. Deshalb schlägt Paulus hier eine Brücke. Er weiß, dass eine theologische Lehre erst dann eine echte Tiefe und so eine Art Textur bekommt, wenn wir konkrete, fehlerhafte Menschen aus Fleisch und Blut vor uns haben.
Leute wie du und ich.
Genau. Menschen, die in derselben staubigen, komplizierten und oft echt schmerzhaften Welt leben wie wir.
Das ist genau der Punkt, an dem für mich diese klassische Analogie greift. Das ist so, als würde man die Bedienungsanleitung für ein extrem komplexes, strategisches Brettspiel lesen.
Oh ja, das kenne ich.
Du sitzt da, liest 50 Seiten Regelwerk. Logisch ist alles klar definiert, die Züge sind strukturiert, die Theorie steht.
Aber man kapiert eigentlich nichts.
Genau, dein Kopf raucht und du hast das absolute Gefühl, dass du dieses verdammte Spiel niemals meistern wirst. Und dann setzt du dich an den Tisch und siehst jemanden dabei zu, der es wirklich spielt.
Ja, der es vormacht.
Jemand, der Figuren bewegt, der Fehler macht, seine Taktik anpasst. Erst in der Beobachtung der Aktion macht es im Kopf Klick.
Das trifft es perfekt. Die Theorie wird durch die bloße Beobachtung der menschlichen Praxis entmystifiziert.
Mhm.
Paulus sagt der Gemeinde im Grunde, er schaut auf Christus, er ist das Zentrum, aber schaut auch auf diese beiden Jungs hier neben mir, die tagtäglich versuchen, genau das in ihrem sehr unperfekten Alltag umzusetzen.
Das wirft für mich direkt eine Frage auf, die ich an dich richten möchte, der uns hier gerade zuhört. Wann hast du das letzte Mal etwas wirklich fundamental verstanden? Sei es eine neue Software im Job, eine handwerkliche Fähigkeit oder vielleicht sogar, wie man einen Konflikt in der Beziehung deeskaliert, nur weil du es bei jemand anderem in Aktion gesehen hast, anstatt es in einem Buch zu lesen.
Das ist eine super Frage.
Es ist genau dieser psychologische Aha-Moment, den Paulus bei seinen Lesern erzeugen will.
Und um diesen entscheidenden Moment auszulösen, präsentiert uns Dr. Harmon das erste Beispiel aus dem Text, nämlich Timotheus.
Ah, Timotheus.
Paulus beschreibt ihn als jemanden, der eine aufopferungsvolle Demut verkörpert, die extrem selten ist. Er schreibt ganz offen, dass er schlichtweg niemanden hat, der Timotheus gleicht.
Niemanden. Das ist ein krasses Statement.
Ja, warum? Weil die meisten anderen instinktiv ihre eigenen Interessen suchen. Das ist halt unser menschlicher Standardmodus, oder?
Leider ja.
Timotheus hingegen sucht aktiv die Interessen von Jesus Christus. Er ist, um in deinem Bild zu bleiben, der Typ am Brettspieltisch, der die komplexen Regeln des Interessen der anderen über die eigenen Stellen gerade live ausführt.
Dr. Hamann hebt hier einen spezifischen Begriff hervor, der mir aufgefallen ist. Paulus spricht von Timotheus bewährtem Wert.
Mhm.
Das klingt in unseren modernen Ohren erst einmal nach einem soliden Arbeitszeugnis oder einer guten Performance-Review im Büro.
Er hat die KPIs erfüllt.
Genau. Aber da steckt doch historisch viel mehr dahinter, oder?
Auf jeden Fall. Das Faszinierende hierbei ist die Bildsprache, die im griechischen Urtext mitschwingt. Dieser Begriff für bewährter Wert ist eben keine sterile Bürovokabel.
Okay, was dann?
Es ist die Metapher von Metall, das in extremer Hitze getestet und von Unreinheiten befreit wird. Paulus benutzt dieses Wort übrigens auch im Römerbrief Kapitel 5, Vers 4.
Ah, okay.
Timotheus hat seinen Wert also nicht durch rhetorisch brillante Predigten oder super kluge Aufsätze bewiesen. Er wurde im sprichwörtlichen Schmelztiegel getestet.
Im echten Leben?
Genau. Im Stress der ständigen Reisen, in Gemeindekonflikten, in der Verfolgung. Er hat die Hitze des Alltags ausgehalten, ohne zu zerbrechen.
Und er hat diese Hitze vor allem nicht allein durchgestanden. Die Beziehungsdynamik zwischen ihm und Paulus ist ein massiver Fokus in diesen Notizen. Paulus schreibt, Timotheus hat mit ihm im Evangelium gedient wie ein Sohn mit seinem Vater.
Richtig. Und um die Tragweite davon zu erfassen, müssen wir uns den historischen Kontext der Antike ansehen. In der damaligen Welt gab es ja keine Berufsschulen, wie wir sie heute kennen.
Ja, keine IHK-Abschlüsse.
Genau. Es war die absolute Norm, dass ein Sohn das Handwerk seines Vaters übernahm. Wenn der Vater Steinmetz war, wurde der Sohn
Steinmetz.
Ganz genau. Aber das passierte eben nicht über einen strukturierten Lehrplan. Der Sohn arbeitete Tag für Tag physisch neben dem Vater.
Mhm.
Er beobachtete, wie der Vater das Werkzeug hielt, wie er mit schwierigen Kunden sprach, wie er mit Rückschlägen umging. Er saugte nicht nur die Techniken auf, sondern die gesamte Lebenshaltung. Es war eine zutiefst organische Ausbildung durch Osmose.
Also war Timotheus so etwas wie ein Lehrling im Evangeliumshandwerk und Paulus war der Meister?
Exakt. Im hebräischen Denken bedeutete es, jemandes Sohn zu sein, dass man unweigerlich dessen Charakterzüge annahm.
Ah, das macht Sinn.
Timotheus hatte die Charakteristiken von Paulus in sich aufgesogen, weil sie Leben miteinander teilten. Und Dr. Hamann betont da ganz stark, Das war keine kalte, professionelle Geschäftsbeziehung.
Nein, es gab echte Nähe.
Es gab eine tiefe, familiäre Zuneigung. Die beiden kannten sich zu diesem Zeitpunkt ja schon rund 10 Jahre. Timotheus war als junger Mann dabei gewesen, als diese Gemeinde in Philippi unter großen Widerständen gegründet wurde.
Er war also echt von Anfang an dabei.
Ja. Er hat gesehen, wie Paulus gelitten hat, wie er reagiert hat, wenn alles, wirklich alles schief ging.
Hier wird es wirklich interessant. Lass mich hier mal kurz einhaken und den Advocatus Diaboli spielen.
Nur zu.
Wenn ich das auf unsere heutige Zeit übertrage, klingt dieses organische Mentoring wundervoll romantisch. Aber ganz real, wer hat denn heute noch die Zeit dafür?
Das ist die große Frage.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der alle komplett ausgebrannt sind. Wir pressen Weiterbildung in 2-tägige Intensivworkshops oder irgendwelche Online-Zertifikate, weil ein echtes, jahrelanges Lebensteilen einfach unendlich viel Energie kostet.
Ja.
Dr. Hamann berührt ja dieses Defizit in der modernen Kultur. Aber wie soll dieses Modell heute noch funktionieren, ohne dass der Mentor dabei völlig zusammenbricht?
Das ist genau der Schmerzpunkt, den wir heute spüren. Wir denken beim Mentoring sofort an zusätzliche Termine im Kalender.
Genau, noch ein Zoom-Call.
Ja, wir denken, wir müssen uns wöchentlich für 2 Stunden ins Café setzen und wahnsinnig weise Dinge sagen. Aber der Mechanismus, wie psychologisches Modellieren funktioniert, also dieses Abschauen von Verhalten, der ist anders.
Okay.
Paulus hat Timotheus ja nicht in einem Seminarraum unterrichtet, er hat ihn einfach auf seine Reisen mitgenommen. Mentoring im paulinischen Sinn bedeutet eigentlich, ich muss sowieso diesen schwierigen Brief schreiben oder dieses harte Gespräch führen. Komm, setz dich daneben und schau mir zu.
Ah, okay.
Es geht nicht um zusätzliche Zeit, sondern um geteilte Zeit.
Das ist ein gewaltiger Unterschied. Es geht darum, die Tür zum eigenen, ohnehin stattfindenden Leben einfach einen Spalt weit aufzumachen.
Genau. Und die Notizen halten fest, dass gerade jüngere Generationen heute einen massiven Hunger nach genau dieser Art von Lebensbegleitung haben.
Ja, das glaube ich sofort.
Sie suchen verzweifelt nach jemandem, der ihnen vorlebt, wie man mit Versagensängsten umgeht oder mit Überforderung. Aber die Älteren treten oft nicht vor, sie zögern.
Warum?
Meist aus einer Mischung aus Bequemlichkeit und Unsicherheit. Also dem Gefühl, selbst nicht, perfekt genug zu sein, um ein Vorbild zu sein.
Das ist ein echter Weckruf für jeden von uns? Wenn du, der uns gerade zuhört, auf deinem Weg schon ein paar Meilensteine hinter dir hast, egal ob in deiner Karriere, in deiner Ehe oder einfach in deiner persönlichen Entwicklung, wen nimmst du eigentlich an die Hand?
Gute Frage.
Hast du einen Timotheus in deinem Umfeld, dem du erlaubst, dir bei der Arbeit oder beim Umgang mit Stress einfach mal über die Schulter zu schauen, auch wenn es bei dir vielleicht unordentlich aussieht?
Es verlangt extreme Verletzlichkeit, ja. Aber Paulus weiß auch, dass nicht jeder das Privileg einer 10-jährigen intensiven Begleitung durch einen Top-Mentor hat.
Stimmt, die wenigsten haben das.
Genau. Manchmal brauchen wir Vorbilder, die aus dem absoluten Durchschnitt der Gemeinschaft kommen. Leute, die nicht zur Führungsriege gehören. Und das führt uns direkt zu der 2. Person, die in den Notizen analysiert wird.
Okay, Timotheus war der Insider mit dem jahrzehntelangen Premium-Training. Aber was ist mit dem Rest von uns? Und hier betritt Epaphroditus die Bühne.
Genau.
Er brauchte keine jahrzehntelange Beziehung zu Paulus, um ein absolutes Vorbild für eine christusähnliche Denkweise zu sein. Die Gemeinde in Philippi hatte ihn quasi als Kurier losgeschickt.
Mhm. Er sollte Paulus, der ja im Gefängnis saß, eine finanzielle Unterstützung überbringen. Und wir reden hier nicht von einer schnellen PayPal-Überweisung, sondern von einer extrem gefährlichen, wochenlangen Reise in der Antike mit barem Geld im Gepäck. Eine Reise, die ihn wirklich massiv geprägt hat. Und schau dir an, wie Paulus diesen vermeintlichen Durchschnittskurier beschreibt. Er nennt ihn Bruder, was ihn sofort in die Familie aufnimmt.
Ja.
Er nennt ihn Mitarbeiter, was enorm wichtig ist. Paulus stellt diesen einfachen Mann auf dieselbe hierarchische Ebene wie sich selbst.
Kein Praktikant, sondern Mitarbeiter auf Augenhöhe.
Exakt. Und drittens nennt er ihn Mitstreiter oder wörtlich Mitsoldat. Paulus benutzt ganz bewusst dieses militärische Vokabular, um zu zeigen, Epaphroditus steckt im exakt selben harten, dreckigen Grabenkampf des Lebens und des Glaubens wie der große Apostel selbst.
Und dieser Kampf wurde für Epaphroditus buchstäblich fast tödlich.
Ja.
Auf dieser Reise, vermutlich durch die enormen Strapazen, wurde er schwer krank. Er stand wirklich an der Schwelle zum Tod. Und hier kommen wir zurück zu unserem Szenario aus dem Intro.
Mhm.
Das absolut Verrückteste an dieser Geschichte ist nicht die Krankheit selbst, sondern wie Epaphroditus emotional darauf reagiert hat.
Hier stoßen wir auf ein Detail, das wirklich den Kern des Textes ausmacht. Paulus schreibt, dass Epaphroditus beunruhigt oder verzweifelt war. Aber warum? Nicht, weil er im Sterben lag. Nicht aus Panik vor dem eigenen Ende.
Was dann?
Er war zutiefst verzweifelt, weil er wusste, dass die Philipper zu Hause gehört hatten, dass er krank war. Seine einzige Sorge war die Sorge der anderen um ihn.
Da muss ich aber nochmal nachhaken. Wenn wir das mit modernen psychologischen Maßstäben betrachten, klingt das nicht nach massiv toxischen People-Pleasing?
Interessanter Gedanke.
Ja, also wenn ich auf der Intensivstation liege und überhaupt keine eigenen Grenzen mehr habe, sondern mich nur noch um die Emotionen meiner Verwandten kümmere, dann würde mir doch heute jeder Therapeut zu etwas mehr gesundem Egoismus raten.
Wahrscheinlich, ja.
Wie unterscheidet Dr. Hamann diese Haltung von bloßer, ungesunder Selbstaufgabe?
Das ist eine brillante Frage, denn genau das ist der moderne Reflex. Wir sehen Selbstlosigkeit oft als Mangel an psychologischen Grenzen. Aber die theologische Mechanik hier ist eine völlig andere.
Erklär mal.
Dr. Hamann enthüllt hier eine sprachliche Nuance im Urtext, die einem fast eine Gänsehaut beschert. Das spezifische griechische Wort, das Paulus hier für diese tiefe Verzweiflung des Epaphroditus verwendet,
ja,
das taucht im gesamten Neuen Testament nur in einem einzigen anderen Zusammenhang auf. Weißt du wo?
Lass mich raten, es hat mit Jesus zu tun.
Exakt. In den Berichten von Matthäus und Markus wird exakt dieses Wort benutzt, um die unvorstellbare existenzielle Todesangst und Verzweiflung von Jesus im Garten Gethsemane zu beschreiben.
Wow.
Ja, kurz vor seiner Verhaftung.
Warte mal. Paulus nutzt absichtlich das extremste Wort für das Leiden Christi, um die emotionale Haltung dieses ganz normalen Kuriers aus Philippi zu beschreiben.
Ganz genau. Das ist kein psychologisches People-Pleasing. Es ist eine tiefe geistliche Angleichung an Christus.
Krass.
Es spiegelt direkt das wider, was Paulus zuvor in Philipper 2 über Jesus geschrieben hat. Gehorsam bis zum Tod. Epaphroditus war so sehr von der Mission erfüllt, seiner Gemeinde und Paulus zu dienen, dass er buchstäblich bis an den Rand des Grabes gegangen ist.
Er hat alles gegeben.
Es war keine Schwäche, sondern die stärkste Form der bewussten Hingabe.
Und die Geschichte geht ja noch weiter. Gott zeigte laut Paulus Gnade und ließ ihn überleben, unter anderem, damit Paulus im Gefängnis nicht Trauer auf Trauer erleben musste.
Ja.
Und dann schickt Paulus ihn zurück nach Philippi. Aber nicht als gescheiterten, kranken Boten, sondern als Held.
Er wertet ihn total auf.
Ja, Dr. Hamann beschreibt das als eine Art Mission erfüllt Rückkehr. Epaphroditus hatte mit seinem vollen körperlichen Einsatz das kompensiert, was die Philipper aus der Distanz nicht für Paulus tun konnten.
Wenn wir das nun mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir das volle Spektrum. Weißt du, Timotheus, der Jahre seines Lebens investiert und seine eigenen Ambitionen hinten anstellt.
Mhm.
Und Epaphroditus, der ein akutes, extremes physisches Risiko eingeht.
Ja.
Und das führt in den Notizen zu einer echt entscheidenden theologischen Frage.
Welche?
Wenn Gott doch allmächtig ist, warum lässt er Menschen überhaupt durch all diesen Stress, diese Lebensgefahr und diese quälende Mühe gehen?
Richtig. Rein logisch betrachtet hätte Gott Paulus im Gefängnis das Geld oder die Nahrung auch durch ein Wunder oder einen Engel zukommen lassen können. Warum Menschen dieser permanenten Gefahr aussetzen?
Das ist der Moment, in dem Dr. Hamann ein oft extrem missverstandenes Konzept aufbricht. Es gibt theologische Traditionen, die Gottes unbedingte Souveränität so stark in den Vordergrund stellen, dass bei den Menschen eine fatale Passivität entsteht.
Ja, also nach dem Motto, Gott macht eh, was er will.
Genau. Der Gedanke ist denn, Gott macht ohnehin, was er will. Mein kleiner, mickriger Einsatz spielt überhaupt keine Rolle. Der Plan steht. Diese Notizen widerlegen das vehement.
Ja, die Analyse ist hier messerscharf. Gott braucht uns nicht, er ist nicht bedürftig.
Richtig.
Er wäre völlig fähig, alles allein zu regeln. Aber, und das ist der absolute Wendepunkt, er wählt uns aus. Er entscheidet sich bewusst dafür, menschliche, fehlerhafte Instrumente zu nutzen, um seine Interessen in dieser Welt voranzutreiben.
Und warum tut er das?
Um uns durch diese aktive Teilhabe zu segnen und zu verändern.
Es geht um Gottes Einladung zur Partnerschaft. Er ehrt den Menschen, indem er ihn zu einem aktiven, gestaltenden Teil seiner großen Geschichte macht.
Und das ist genau der Moment, in dem wir über das gute alte Imposter-Syndrom sprechen müssen. Dieses nagende Gefühl, einfach nicht gut genug zu sein.
Das kennen wir alle.
Vielleicht denkst du dir beim Zuhören gerade, okay, klar, dass Gott so einen studierten Pastor nutzen kann. Der steht auf der Bühne und hat Antworten. Aber was ist mit mir? Ich bin Buchhalter. Oder ich bin Handwerker.
Ja.
Oder ich bin eine Mutter, die einfach nur versucht, den Wahnsinn des Alltags zu überleben, ohne durchzudrehen. Wie sollte Gott ausgerechnet mich für eine große Mission nutzen?
Ein total verständlicher Gedanke.
Aber Dr. Harmon ist hier absolut unmissverständlich. Gott nutzt exakt deine spezifischen Gaben. Deine Zeit, deine begrenzte Energie an exakt dem Ort, an dem du jetzt, heute stehst. Niemand verlangt, dass du ein Paulus wirst, um den Wert eines Epaphroditus zu haben.
Und um das im Alltag umzusetzen, liefert uns die Analyse eine sehr treffende Metapher über die Art und Weise, wie wir unser Leben strukturieren.
Das Tortenbild.
Genau. Es geht um die sogenannte Tortenanalogie. Dr. Harmon argumentiert, dass wir aufhören müssen, unser Leben als Christen in kleine Tortenstücke zu unterteilen.
Oh, ich liebe dieses Bild, weil es so schmerzhaft akkurat ist. Lass uns das mal durchspielen.
Mach mal.
Du hast diese schöne Torte deines Lebens. Du nimmst das Messer und schneidest sie in Stücke. Ein massives Stück ist deine Karriere, die 40 bis 50 Stunden die Woche frisst. Ein weiteres großes Stück ist deine Familie.
Mhm.
Dann schneidest du ein Stück für deine Hobbys ab. Ins Fitnessstudio gehen, Netflix schauen, abschalten. Und dann, ganz am Rand, ist noch dieses kleine anständige Stückchen übrig, das ist für die Religion reserviert. Das Stück isst du dann sonntags morgens.
Genau so leben die meisten von uns in der modernen Welt. Weil es ein Überlebensmechanismus ist. Wir wollen die Dinge kontrollieren, wir wollen sichere Zonen.
Klar, man braucht ja auch Struktur.
Aber diese Denkweise zerreißt die eigentliche Idee der Nachfolge völlig. Die Notizen argumentieren da scharf dagegen. Die Identität als Christus-Nachfolger ist kein einzelnes Tortenstück.
Sondern?
Sie muss die ganze Torte sein.
Aber wie soll das praktisch gehen? Wenn ich mir das vorstelle, klingt das im ersten Moment völlig erdrückend. Heißt das, ich darf nicht mehr einfach nur auf der Couch sitzen und abschalten, sondern muss permanent als Missionar durch mein Wohnzimmer laufen?
Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht um frenetische Aktivität. Es geht um die durchdringende Haltung.
Okay, erklär das mal genauer.
Dass die Identität die ganze Torte ist, bedeutet, diese Überzeugung formt, wie du in deinem Job agierst.
Mhm.
Wie du mit dem Kollegen sprichst, der dich jeden Tag nervt. Wie du in deiner Familie präsent bist. Wie du dein Geld ausgibst. Und ja, auch wie du deine Freizeit verbringst und dich erholst.
Es ist das Fundament von allem.
Alles wird von diesem einen Fokus durchdrungen. Nur wenn das passiert, bist du überhaupt in der Lage, dein, sagen wir mal, weltliches Leben zu riskieren und selbstlos zu dienen, wie es Timotheus und Epaphroditus getan haben, weil du nichts mehr in künstliche Kategorien trennst.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir all diese historischen Zusammenhänge, die sprachlichen Nuancen und die Analogien zusammenziehen, ist die Kernaussage von Dr. Harmons Analyse eigentlich radikal simpel, oder?
Ja.
Gottes Diener zeigen ihre echten Farben, wenn sie bereit sind, Risiken zu gehen.
Absolut.
Jetzt muss nicht jeder von uns auf einer antiken Reise fast sterben wie Epaphroditus. Aber jeder von uns kann heute die Entscheidung treffen, seine eigenen egoistischen Agenten niederzulegen. Seine Ressourcen, seine Bequemlichkeit, seine sicheren Tortenstücke zu riskieren, um einem anderen Menschen ganz real, organisch und selbstlos zu dienen.
Das ist die Essenz. Wir beweisen den viel zitierten bewährten Wert nicht durch das Anhäufen von theologischem Faktenwissen, sondern durch die Opfer, die wir oft völlig ungesehen für andere bringen.
Und genau deshalb lassen wir dich heute nicht nur mit ein paar netten philosophischen Gedanken zurück. Wir haben eine handfeste, konkrete Aufgabe für dich, die direkt aus dieser Analyse abgeleitet ist.
Da bin ich gespannt.
Deine Mission nach diesem Deep Dive. Identifiziere jemanden in deinem direkten Umfeld, der ein solcher treuer, stiller Diener ist. Jemand wie Epaphroditus, der vielleicht nie im Rampenlicht steht, aber immer anpackt.
Mhm.
Und dann erweise dieser Person ganz greifbare Ehre. Nimm dein Handy in die Hand und schreib heute noch eine Nachricht.
Aber nicht nur ein Daumen-hoch-Emoji?
Nein, schreib nicht einfach nur, du bist toll, sondern mach es konkret. Zum Beispiel, hey, ich habe beobachtet, wie du letzte Woche still und heimlich dies und das gemacht hast. Das zeigt mir so viel darüber, wie Gott durch dich wirkt, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ehre diese stillen Vorbilder, fordert Paulus.
Das ist eine echt starke, praktische Herausforderung. Und während wir diese Analyse abschließen, möchte ich einen Gedanken von vorhin noch einmal aufgreifen.
Gerne.
Wir haben intensiv über das antike Konzept gesprochen, dass ein Sohn das Handwerk seines Vaters erlernt und dessen Charakter durch das gemeinsame, unordentliche Leben annimmt.
Genau, so wie Timotheus bei Paulus.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Wenn heute ein völlig Fremder deinen Alltag, deine ungeschönten Reaktionen auf unerwarteten Stress und deinen Umgang mit Menschen am Rande deiner Belastbarkeit genau beobachten würde, für welches Handwerk und für welchen Vater würde er dich für einen Lehrling halten?
Das ist eine Frage, die definitiv nachhallt und die man nicht so leicht abschütteln kann. Vielen Dank, dass du uns heute auf dieser tiefen Analyse begleitet hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.